ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Anglizismen sind für mich ein absolutes No-Go.
Sich auf Englisch gegen englische Einflüsse im Deutschen wehren. Ist das ein gelungener Witz oder doch eher ein müder Karlauer? Mag sein, dass der eine sagt, nicht witzig, während der andere es wirklich nice findet, immer mal wieder eine Anleihe aus dem Englischen einzubauen. Vielleicht auch cool. Ein Wort, das sich schon seit 1980 im Duden findet. Also in dem Buch, das als Instanz dafür gilt, was zur deutschen Sprache gehört und was nicht. Dazu beobachtet die Redaktion über einen gewissen Zeitraum, ob Menschen im deutschen Sprachraum bestimmte Wörter regelmäßig verwenden und wie sie verwendet werden. Das geschehe ganz wertfrei, erklärt Melanie Kunkel von der Duden-Redaktion.
Wörterbücher, die nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt werden, wie der Duden, die beschreiben den Sprachgebrauch. Das machen wir für alle diejenigen, die sich über Wörter, also auch Anglizismen, informieren möchten. Wie ist die Rechtschreibung, Bedeutung, Herkunft, Aussprache oder auch ist das Wort standardsprachlich, umgangssprachlich, fachsprachlich? All diese Informationen kann man im Duden nachschlagen. Das ist unsere Arbeit. Das erwarten die Nutzerinnen und Nutzer von uns.
So kann man sich mit dem Duden als Buch oder online etwa Klarheit verschaffen, dass No-Go im Deutschen nicht als zwei Wörter geschrieben werden sollte, aber auch nicht als verschmolzenes Wort, sondern mit Bindestrich. Als grammatikalisches Geschlecht hat die Duden-Redaktion das Neutrum festgelegt. Es heißt also das No-Go. Die Duden-Redaktion macht sich allerdings nicht nur Freunde, wenn sie aufmerksam prüft, welche neuen Wörter im deutschen Sprachraum gebraucht werden und sie in ihre Wörterliste aufnimmt. Der Verein Deutsche Sprache, kurz VDS, verleiht seit 1998 regelmäßig eine Negativauszeichnung, den Sprachpanscher des Jahres. 2013 traf es den Duden. In der Begründung erläuterte der VDS, ganz korrekt im Konjunktiv, wie es sich für die indirekte Rede gehört.
Wie kaum eine andere Organisation trage der Duden seit Jahren dazu bei, dass sich sprachliches Imponiergehabe im Glanze einer quasi amtlichen Zustimmung sonnen dürfe.
Beim VDS macht man sich Sorgen, die deutsche Sprache sei in Gefahr. Deutsch in Danger, wenn man so möchte. Der Verein entwickelt deshalb eigene Vorschläge, wie Anglizismen, die der Duden auflistet, durch deutsche Begriffe ersetzt werden könnten. Nachsteller statt Stalker zum Beispiel, Netzhandel statt E-Business oder Klapprechner statt Laptop oder Notebook. Holger Klatte, der Geschäftsführer des VDS, ist promovierter Germanist. Er sagt, es gehe nicht darum, Menschen persönlich anzugreifen, wenn sein Verein sie selbst oder Firmen oder Verlage, für die sie arbeiten, als Sprachpanscher schmäht.
Wir stoßen Diskussionen darüber an, ob ein Einfluss der englischen Sprache in dem Ausmaß, wie wir ihn seit Jahrzehnten haben, sinnvoll und notwendig ist.
Die Duden-Redakteurin Melanie Kunkel hat ebenfalls einen Doktortitel in Germanistik. Dass der Verein Deutsche Sprache ihren Arbeitgeber im Jahr 2013 öffentlichkeitswirksam einen Sprachpanscher nannte, nimmt sie mit einer Mischung aus Kopfschütteln und Schulterzucken zur Kenntnis.
Ja, das war eine ziemlich merkwürdige Auszeichnung damals. Es ist einfach ein Missverständnis. Wir können gebräuchliche Anglizismen nicht einfach ignorieren, nur weil es vermeintlich zu viele davon gibt.
Aufgabe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sei es nicht zu beurteilen, ob eine Sprache viele oder wenige Wörter aus anderen Sprachen aufnimmt, sagt die Duden-Redakteurin. Und auch nicht, ob man es als schön oder hässlich empfindet, wenn jemand das französische Wort Parfum verwendet, statt des deutschen Wortes Duftwasser, oder das englische Wort Make-up, statt des deutschen Wortes Schminke. Wenn überhaupt, beobachten Forscherinnen und Forscher, etwa indem sie zählen, wie oft Wörter vorkommen, sagt Kunkel. Und sie nennt eine Bestandsaufnahme, die außerhalb der Duden-Redaktion vorgenommen wurde.
Zum Beispiel wurde ausgezählt, dass der erste Duden von 1880, der viel schmaler war als der heute, einen Anteil von 1,36% an Wörtern aus dem Englischen enthielt. 1986 waren es im Mannheimer Westduden dann 3,46%, im Leipziger Ostduden weniger, nämlich 2,77%. In den letzten 40 Jahren dürfte sich an diesem damaligen Anteil des Westdudens nichts ganz Grundlegendes geändert haben. Es gab vor einigen Jahren mal eine Hochrechnung auf um die 3,7%, das ist aber auch schon eine Weile her.
Die Zahl der Anglizismen ist also gestiegen. Aber ob man das gut oder nicht so gut finden soll, dazu nimmt die Duden-Redaktion nicht Stellung. Zumal sich gar nicht genau abgrenzen lässt, was überhaupt als Anglizismus zu zählen ist, erklärt die Germanistin Melanie Kunkel. Checkup beispielsweise wäre sicherlich einer. Aber ist die Zusammensetzung mit dem deutschen Wort Gesundheit dann auch ein Anglizismus? Also der Gesundheitscheckup? Und viele Anglizismen sind keine Übernahme von wirklich alten, also angelsächsischen Wörtern. Wenn im Deutschen von einem Computer die Rede ist, dann ist das zwar sicherlich ein Begriff, der aus dem Englischen kam, als er 1967 erstmals im Duden erwähnt wurde. Aber das Wort geht zurück auf das alte französische Verb computer, für zusammenzählen. Was sich wiederum aufs Lateinische zurückführen lässt, computare.
Die eigene reiche Entlehnungsgeschichte des Englischen ist ein Vorteil im Vergleich zu anderen Sprachen. Das Englische hat sehr, sehr viel mehr Wörter als das Deutsche, noch viel mehr als das Französische. Und dann gibt es auch mehr zu entlehnen.
Hans-Jörg Schmidt ist Anglistikprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er stellt fest, es sei zwar schwierig bis unmöglich, die genaue Zahl der Wörter zu bestimmen, die eine Sprache hat. Aber in der Forschung gäbe es breite Übereinstimmung darüber, dass das Englische rund doppelt so viele Wörter kennt wie das Deutsche. Unter anderem deswegen, weil es nach der Invasion durch die Normannen vor nicht ganz 1000 Jahren viele Begriffe aus dem Französischen aufgenommen hat. Wörter, die die Invasoren aus ihrer Herkunftsregion im heutigen Frankreich mitbrachten. Das Englische hat also viele Wörter im Angebot, die andere Sprachen übernehmen können. Vor allem aber haben englischsprachige Länder großen Einfluss auf Entwicklungen auf dem ganzen Globus, insbesondere in den vergangenen 2 Jahrhunderten.
Dadurch, dass zunächst Großbritannien und dann die Vereinigten Staaten Macht aufgebaut haben, militärische Macht, aber auch wirtschaftliche Macht. England ist die Heimat der Industrialisierung und da geht es auch mit den Anglizismen dann in großem Stil im Deutschen los.
Was mit der Industrialisierung begann, hat sich in der Wirtschaftswelt immer weiter fortgesetzt. Das wissen alle, die sich committen müssen, um fürs nächste Meeting available zu sein, wenn über aktuelle Benchmarks geredet wird. Im Bereich von Kultur und Jugendkultur findet jemand bestimmte Songs in bestimmten Musicals vielleicht cringe oder ein bisschen cheesy. Und im Sport ärgert sich jemand, wenn seine Lieblingsmannschaft in den Playoffs noch so sehr battelt, aber am Ende doch nur ein Loser bleibt. Die Duden-Redakteurin Melanie Kunkel findet es dabei bemerkenswert, dass es eine ganze Reihe von Wörtern gibt, die noch gar nicht sehr lange aus dem Englischen ins Deutsche eingewandert sind, deren Herkunft aber kaum jemandem noch bewusst ist. Sport zum Beispiel ist ein Anglizismus. Und wer weiß schon, dass das Krümelmonster aus der Kinderserie Sesamstraße einen Anglizismus benutzt, wenn es sagt:
Kekse!
Das Wort Keks in der Schreibweise, wie wir sie heute kennen, also K-E-K-S, steht seit 1915 im Duden. Und da stand damals aber noch als Einzahl, also Singular, Kek ohne S. Und in einer Fußnote hieß es dann, diese Eindeutschung des englischen Cake ist annehmbar, aber es muss in der Einzahl Kek gesagt werden, nicht Keks. Man sollte also sagen, kann ich noch einen Kek haben, aber die Keks sind alle. In der nachfolgenden Auflage blieb es weiterhin beim Eintrag Kek, aber immerhin stand schon die Anmerkung da fast nur Mehrzahl. Also die Form Kek ohne S war kaum noch gebräuchlich. Und ab 1934 schließlich stand Keks selbst als Stichwort im Duden und damit eben als Singular. Damit war also festgeschrieben, wie es bis heute heißt, der Keks, aber die Kekse im Plural.
Bei der Verwandlung des englischen Cake in den deutschen Kek und später Keks wurde die Rechtschreibung sozusagen germanisiert. Das C am Wortanfang wurde durch ein K ersetzt. Auch die Aussprache wurde angeglichen. Damit ist der Keks nicht alleine.
Ein anderes Wort, dessen englische Herkunft viele überrascht, ist Streik. Es wurde im 19. Jahrhundert aus dem englischen Strike entlehnt und zunächst in Berichten über England benutzt. Seit dem Streik der Buchdrucker 1865 in Leipzig verbreitete es sich in Deutschland immer mehr auch für hiesige Aktionen. Und es setzte sich auch die eindeutschende Schreibung mit Ei durch. Und es gibt noch eine Reihe weiterer Wörter aus dem Englischen wie Film, Parken, Starten zum Beispiel, denen man ihre Herkunft kaum noch ansieht.
Dafür, dass das Deutsche schon seit geraumer Zeit ständig Neues aus dem Englischen aufnimmt, gäbe es eine ganze Reihe von Gründen, ergänzt die Germanistikprofessorin Heike Wiese von der Humboldt-Universität Berlin.
Wir sind eng verwandte germanische Sprachen, Englisch und Deutsch. Insofern ist es immer leichter, etwas in eine andere Sprache zu integrieren, wenn die andere Sprache relativ ähnlich ist.
Wobei die deutsche Sprachgemeinschaft das, was sie aus dem Englischen übernimmt, schon immer in vielerlei Hinsicht an deutsche Regeln anpasst. Etwa wenn es um die Beugung der Verben geht. Das vor allem in der Geschäftssprache beliebte Verb committen sei da ein typisches Beispiel.
Und wenn man sagt, ich kann mich nicht committen, dann ist das ja kein Englisch mehr. Das heißt, jedes englische Wort wird von der deutschen Grammatik sofort komplett assimiliert. Sie müssen nur in die Nähe des Deutschen kommen, zack, kriegen Sie die deutsche Grammatik. Dann sagen Sie nicht, da kann ich mich nicht to commit, sondern da kann ich mich nicht committen.
Die Frage, auf welche Weise Menschen, die Deutsch sprechen, englische Begriffe und Wendungen in ihren Wortschatz einbauen und ob es dabei bestimmte Regeln gibt, die sich definieren lassen, beschäftigt nicht nur Wissenschaftlerinnen wie Heike Wiese. Auch die Duden-Redaktion hat hier ein Arbeitsfeld. Die Redakteurin Melanie Kunkel kann genau erläutern, was gilt, wenn es um Vergangenheitsformen geht, also etwa ums Perfekt. Denn da endet das Partizip im Deutschen oft auf T. Das Partizip von verpflichten beispielsweise heißt verpflichtet. Und so sollte es auch bei Anglizismen sein, empfiehlt die Duden-Redaktion. Bei bestimmten Verben fordert sie es sogar.
Verben, die kein stummes E im englischen Infinitiv haben, wie to stream oder to commit, bilden das Partizip im Deutschen immer mit T. Also gestreamt mit MT am Ende oder committed mit ET am Ende. ET, weil ein T schon vorangeht, wie bei gewartet.
Die Duden-Redakteurin weiß, dass im Deutschen auch gerne mal ein D an die Partizipform eines Anglizismus angehängt wird, weil dieser Buchstabe im Englischen die übliche Endung für Partizipien ist. I have parked my car, sagt jemand, der sein Auto geparkt hat. Der Rat für deutsche Rechtschreibung, in dem Fachleute unter anderem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenarbeiten und in dem auch Kunkel Mitglied ist, hat das zur Kenntnis genommen und hat seine Empfehlungen vor kurzem angepasst. Ein Beispiel dafür, dass Anglizismen im Deutschen zwar eine lange Tradition haben, sich aber auch laufend weiterentwickeln.
Und weil viele Menschen geliked auch mit ed am Ende schreiben, in Anlehnung an das englische Schriftbild bei liked, hat der Rat 2024 beschlossen, auch diese Schreibung offiziell zuzulassen. Allerdings nur bei Verben wie liken, tunen oder timen. Das sind solche Verben, bei denen der Infinitiv im Englischen auf ein stummes E endet. Also to like, to tune, to time.
Der Anglistikprofessor Hans-Jörg Schmidt sieht dabei immer wieder Entwicklungen, die ihn überraschen. Es gäbe beispielsweise keine logische Erklärung dafür, dass deutsche Sprecher bei englischen Verben, die sie übernehmen, in der Vergangenheitsform oft die Vorsilbe G verwenden, wie es im Deutschen üblich ist. Geliked, gechillt, gecheatet. Nicht aber etwa beim Verb committen.
Theoretisch müsste es eigentlich gecommitted heißen, sagen wir aber nicht. Und es fällt einem nicht mehr wirklich auf, dass es noch nicht so stark eingebaut ist. Wir haben ja auch diese Fälle, wo wir nicht so ganz sicher sind, wo wir solche Präfixe hintun sollen. Also sagen wir abgedatet oder geupdatet zum Beispiel. Ich habe schon beides gehört. Das erstere, also abgedatet, würde ja noch für einen höheren Integrationsgrad sprechen, wenn man das auch nur in die Mitte reinsteckt. Man sieht daran auch, dass die Anglizismen uns schon so vertraut sind, dass wir auch das Gefühl haben, ja, das ist doch praktisch wie Deutsch.
Wobei es eine Entwicklung gibt, die der Anglistikprofessor besonders faszinierend findet. Die sogenannten Scheinanglizismen. Also Wörter, bei denen Sprecher des Deutschen denken, es seien englische Wörter, die man praktisch wie Deutsche verwendet. Um es in den Worten von Hans-Jörg Schmidt zu sagen. Die aber gar nicht aus dem Englischen kommen. Das bekannteste Beispiel ist Handy. Auch der Smoking zählt dazu. Im Englischen wird für das entsprechende Kleidungsstück eher der Begriff Tuxedo verwendet. Das gesellschaftliche Phänomen des Mobbing gibt es im englischen Sprachraum zwar auch. Dort ist dabei eher von Bullying die Rede. Hans-Jörg Schmidt kann aber nicht nur einzelne Wörter als Beispiele für Scheinanglizismen nennen. Es gibt auch ganze Sätze, die in diese Kategorie fallen.
Also es gibt ja auch diesen Scheinanglizismus-Spruch, never change a running system. Das finden Sie auch nicht im Englischen. Also wenn das ein English Native Speaker hört, dann schauen die befremdlich rein, weil der eigentliche Spruch ist ja never change a winning team. Also es kommt aus dem Sportkontext und wahrscheinlich kommt es aus dem deutschen Informatikbereich oder eben auch wieder aus der Industrie, wenn man so will. Und ich habe da also diese Nerd sozusagen genau vor mir, die dann irgendwie was im Hinterkopf haben und dann aber einen schönen englischen Spruch raushauen auf gut Deutsch und der ist so prägnant, dass er von den anderen angenommen wird. Das ist ein Scheinanglizismus.
Der Anglistikprofessor weiß, dass es Menschen gibt, die sich über Scheinanglizismen lustig machen. Nach dem Motto, wer im Deutschen so etwas verwendet, ist ein bisschen bemitleidenswert. Denn er merkt gar nicht, dass er nur vermeintlich etwas aus dem Englischen importiert hat. In Wirklichkeit aber Fantasiewörter oder Fantasieformulierungen verwendet. Schmidt findet, man könne hier auch eine ganz andere Perspektive haben.
Wenn ich was höre von Muttersprachlern des Englischen, ist, dass sie neidisch sind. Dass sie sagen, habt ihr ein tolles Wort, warum haben wir das nicht? Weil es gibt ja das Adjektiv Handy, also praktisch. Und das wäre noch ein zweiter Grund, weil das Handy jetzt im Deutschen gesagt, also das Cellphone ist ja nun mal was Praktisches und man hat es in der Hand. Also es gibt so eine schöne, ein assoziatives Netz, dass das auch fürs Englische anbieten wird, aber sie haben es bis jetzt nicht übernommen.
I could be handy mending a fuse when your lights have gone.
Wenn Menschen aus dem englischen Sprachraum im alten Beatles-Lied When I'm 64 also hören, dass jemand verspricht, er könne handy sein, dann denken sie an jemanden, der handwerklich geschickt ist. Jedoch nicht an ein Mobiltelefon. Aber vielleicht ändert sich das ja noch.
Das fände ich wahnsinnig spannend, wenn ein deutscher Pseudo-Anglizismus den Weg ins Englische zurückfinden würde, ist aber noch nicht passiert.
Was der Anglistikprofessor wahnsinnig spannend findet, nämlich das Hin- und Herwandern von Wörtern, sorgt bei anderen allerdings für Verärgerung. Der Verein Deutsche Sprache, der im Jahr 2013 den Duden Verlag als Sprachpanscher des Jahres ausgerufen hat, prangert mit diesem Negativpreis immer noch jedes Jahr Firmen, Institutionen oder auch Amtsträger an. Oft, weil sie in den Augen des Vereins zu viele Anglizismen verwenden. Der Geschäftsführer des VDS, Holger Klatte, erklärt, was dahinter stehe.
Wir fühlen uns zum einen so ein wenig als Interessenvertretung für unsere Sprachgemeinschaft und zum anderen sind wir ein Kulturverein, der auch Kulturveranstaltungen organisiert und anbietet.
Sprache sei ein unersetzliches Kommunikationsmittel und schaffe Gemeinschaft. Und die müsse man vor dem schützen, was der VDS immer mal wieder Verhunzung nennt.
Und dann glauben wir aber auch, dass wir als deutsche Sprachgemeinschaft auch eine gewisse Verpflichtung haben, dass wir unseren Wortschatz weiterentwickeln. Und das sind aus unserer Sicht alles vollkommen legitime Anliegen, die unsere Sprachgemeinschaft haben darf.
Die Germanistikprofessorin Heike Wiese schüttelt den Kopf, wenn sie so etwas hört. Ihrer Ansicht nach steht hinter dem, was der VDS Sprachpflege nennt, etwas anderes. Eine Gemeinschaft zu definieren, zu der nur bestimmte Menschen gehören, die auf eine bestimmte Weise sprechen. Wer anders spricht, der gehöre dann eben nicht zu dieser Gemeinschaft. Es gebe bedenkliche Überlappungen zwischen Sprachpflege, wie sie der Verein Deutsche Sprache betreibe, und rechtsextremen Gedankengut, sagt Wiese. Die Wissenschaftlerin versteht unter Sprachpflege etwas anderes.
Sprachpflege bedeutet, die Sprache in ihrem ganzen Reichtum zu pflegen. Und dazu gehört eben auch Sprachmischung. Dazu gehören Ressourcen aus ganz vielen unterschiedlichen Dialekten, Registern, anderen Sprachen. Das macht eine Sprache reich, es macht eine Sprache vital. Da künstlich einzuschränken, ist Gott sei Dank sowieso hoffnungslos, aber auch völlig sinnlos.
Denn jeden Tag handeln Menschen neu aus, auf welche Weise sie sich verständigen wollen. Möglicherweise auch, wie sie sich voneinander abgrenzen wollen. Etwa wenn die 16-jährige Schülerin etwas low-key findet, was ihre 60-jährige Deutschlehrerin nicht versteht, weil es in ihren Ohren eher wie ein altnordischer Gott klingt. Loki. Gleichzeitig versteht es die Schülerin wiederum vielleicht nicht, wenn die Lehrerin beim Nachfragen ein französisch geprägtes Wort verwendet. Meinst du, das ist unprätentiös? Zur Veränderung von Sprachen gehöre es dabei auch, dass Anglizismen wieder in Vergessenheit geraten, ergänzt Melanie Kunkel, die beim Duden Verlag mitentscheidet, was in die Wortschatzliste des Duden aufgenommen und was wieder von der Liste genommen wird. Schon vor rund 100 Jahren wurden Anglizismen wieder aus dem Duden entfernt.
1929 ist zum Beispiel der Penny a Liner herausgefallen, ein Wort, das aus der englischen Phrase a penny a line, ein Penny pro Zeile, entstanden war für einen schlecht bezahlten Journalisten. Ein Wort, das aber vermutlich in Deutschland gar nicht große Verbreitung hatte, sondern in Texten über das englischsprachige Ausland verwendet wurde. Und davon gab es damals noch einige mehr in dieser Zeit, sogenannte Exotismen, wie Maiden Speech für eine Antrittsrede. Im gleichen Jahr wurde auch Table Tennis für Tischtennis gestrichen. 1954 zum Beispiel fiel der Cakewalk heraus, ein um 1900 populär gewordener Gesellschaftstanz aus den USA. Und 2013 haben wir zum Beispiel die Disk-Kamera gestrichen, eine Kamera, bei der die Fotos auf einer runden Scheibe belichtet werden und die sich technisch nicht durchsetzen konnte.
Ob sich ein Wort oder eine Redewendung durchsetzt, lasse sich nicht steuern. Davon ist auch der Münchner Anglistikprofessor Hans-Jörg Schmidt überzeugt. Auch er sieht das Vorgehen von Menschen skeptisch, die sich als Sprachpfleger sehen und etwa gegen Anglizismen vorgehen wollen.
Der Markt wird es regeln. Wenn die Leute es nicht mögen oder wenn es Unsinn ist, dann verschwindet es auch wieder nach einem Jahr. Wenn die Leute es aufnehmen, auch hinterfragen, diskutieren. Die Leute wollen doch spielen mit Sprache. Und ist doch ein Gewinn. Es tut der Sprache nichts. Die kann wunderbar weiterleben. Deutsch ist nicht gefährdet. Deutsch hat eine extrem hohe Vitalität. Jedes einzelne Wort ist eine potenzielle Bereicherung. Warum sollten wir uns dieser Möglichkeit berauben? Ich verstehe das nicht.
Wirklich in Gefahr oder vielleicht ja auch in Danger wäre das Deutsche nach Ansicht von Fachleuten wie Hans-Jörg Schmidt oder Heike Wieser also, wenn es sich nicht mehr verändern würde. Wenn es nicht mehr in der Lage wäre, Neues aufzunehmen. Etwa aus dem Englischen.
Nikolaus Nützel hat sich mit dem Einfluss von Anglizismen in der deutschen Sprache beschäftigt. Rund ums Thema Sprache haben wir von Radio Wissen noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel eine Podcast-Folge über die lange Geschichte der deutschen Sprache. Apropos Geschichte, die ist vielleicht lange her, aber oft nicht vorbei. Was hat das gestern mit unserem Heute zu tun und an welche Menschen und Ereignisse sollten wir uns erinnern? Das Zeitzeichen blickt auf Heldinnen und Schurken der Weltgeschichte, auf wegweisende Erfindungen, auf den Alltag der Menschen früher. Wie fühlt es sich an, wenn über Nacht eine Mauer durch die eigene Stadt verläuft? In einer Zeitzeichen-Sonderfolge erzählen Zeitzeugen, wie sie den Bau der Berliner Mauer 1961 erlebt haben, warum sie wenig später aus der DDR flohen und wie diese Erfahrung ihr Leben bis heute prägt. Das Zeitzeichen geht auf historische Spurensuche. Unser heutiger Podcast-Tipp, das WDR-Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte, erzählt in 15 Minuten für deine tägliche Reise in die Geschichte in ARD Sounds.